Ja, meiner Meinung nach darf man das Publikum nie unterschätzen. Man muss das Publikum immer überschätzen. Und wenn man das Publikum überschätzt, wird es diese Wertschätzung zurückgeben.
Frühstück mit Bier. Serviert mit Gösser Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Wir sitzen in einem wunderschönen Wiener Vorgarten, ein bisschen an der Stadtrandlage, wie sich's gehört, würde ich sagen. Ein sehr schönes Häuschen im Grünen, die Sonne scheint. Und wir sitzen bei einem Herrn, der ist eigentlich ursprünglich geboren in Antwerpen in Belgien. Ist Kabarettist, Sänger, Drehbuchautor, aber vor allem natürlich Schauspieler.
Ja, und viele kennen ihn als die coole Socke vom Medikopter 117-Team Peter Berger oder auch vom legendären Kaisermühlenblues.
Schön, dass du bei uns bist. Serge Falk.
Und die Cop-Stories.
Und die Cop-Stories. Ja, wir kommen eh noch auf alles zu sprechen. Okay, bei dir könnte man ja das Intro ja, ewig machen.
Ja, ja, gut.
Ja, und wir haben es vorher schon gehört. Also du bist ja viersprachig aufgewachsen.
Na, also ich bin zweisprachig aufgewachsen und in Belgien lernt man sehr schnell natürlich, also ein kleines Land, auch andere Sprachen und deshalb lernt man halt natürlich Englisch und Französisch dazu.
Ja. Okay. Das ist ja so, dass da im Fernsehen, glaube ich, nur mit Untertitel geschaut wird, oder?
Ja.
Sie werden nicht synchronisiert?
Sehr richtig. In Belgien und in Holland wird nicht synchronisiert, sondern wird untertitelt. Und ich glaube, das hilft sehr, dass Kinder sehr schnell dann die Sprache lernen, auch akustisch, weil ich kann mich erinnern, wenn wir in der Schule etwas nachgespielt haben, wie Kinder halt Szenen am nächsten Tag nachspielen, weil irgendeiner cool war, naja, dann haben wir das natürlich auf Englisch nachgespielt und nicht auf Niederländisch synchronisiert.
Das wäre eigentlich ein Ansatz, mehr englische Filme zu schauen und ich schaue eigentlich alle Serien mittlerweile Englisch, genau aus dem Grund auch. Also das ist schon cool. Ja?
Ich finde auch, Sie haben das auch sehr, sehr gut eingeführt, dass Sie einen sehr, sehr guten Rhythmus haben, wie schnell und wie lange eine Untertitelung im Bild ist. Und, wenn der Rhythmus gut ist, dann schaut man wirklich aufs Bild und dann liest man das sehr schnell.
Wurde Medikopter 117, ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsthema, aber die Serie ist natürlich für uns alle, gerade in unserem Alter, der Riesen... Ding gewesen, kann ich sagen.
Also Pascal wollte ja, das hat er mal verraten im Vorfeld, aufgrund dieser Serie wollte er selber Hubschrauber-Rettungspilot werden, oder?
Nein, ich wollte nicht Rettungspilot werden, ich wollte Mediziner werden. Also ich wollte eigentlich immer Medizin studieren und wollte immer ein Anästhesist im Rettungshubschrauber sein. Das war echt immer mein großes Ziel. Ich habe es dann nicht ganz geschafft, heute bin ich DJ und Moderator, wie das Leben so spielt.
Hätte also doch einmal einen guten Einfluss gehabt auf jemanden.
Unglaublich, wirklich. Ich muss sagen, das war tatsächlich aufgrund der Serie.
Es sind aber einige das tatsächlich geworden. Ich habe schon auch Zuschriften bekommen, dass Leute dann gesagt haben, diese Serie war der Grund, dass ich im Rettungsdienst auch Hubschrauberpilot geworden bin oder Notarzt geworden bin, das schon auch.
Ja, ja, also das kann ich total nachvollziehen. Ja. Wurde diese Serie auch mal in andere Sprachen übersetzt?
Ich glaube, ist in 45 Ländern gelaufen.
Boah.
Und ich habe es einmal japanisch synchronisiert gesehen, das war ganz lustig.
Das ist sehr lustig.
Ich habe es auch französisch synchronisiert gesehen und diese Stimme war meiner sehr ähnlich. Also wirklich, das war wirklich sehr frappierend. Und ich habe auch gehört, dass es auch im Iran gelaufen ist.
Wahnsinn.
Aber wenn Kussszenen waren oder dergleichen, wurde schwarz abgeblendet und wenn das vorbei war, dann ging es wieder weiter.
Das heißt, du warst relativ selten im Bild.
Na, ich glaube, die Petzl war etwas weniger im Bild. Also die hatte da auch manchmal etwas mehr Haut zu zeigen als ich.
Ja, du warst ja alle 82 Folgen dabei, für alle, die Medikopter 117 nicht mehr so kennen. Eine sehr erfolgreiche Serie zwischen 1997 bis 2007 gelaufen, also 10 Jahre lang. Und du warst in allen 82 Folgen als Sanitäter Peter Berger.
Also tatsächlich haben wir gedreht bis 2003, also 7 Jahre.
Ah.
Und es ist aber dann mit Wiederholungen und so. Also wir haben 7 Jahre gedreht.
Ausgestrahlt dann
war. Ja.
Wie ist es, wenn du so zurückblickst? Wirst du hauptsächlich auf diese Serie angesprochen, auf Medikopter 117? Ist das, ja, also vielleicht zur Erklärung, ja.
Karl ist heute bei der Tür reingekommen und hat gleich gesagt, Serge, hallo, schön, dass du uns empfängst. Und wo steht der Medikopter?
Ja, wo steht der Hubschrauber? Wie vielste glaubst du, bist du mit dem langweiligen Schmäh? Ist er gleich ganz rot geworden, obwohl er braun gebrannt hat.
Aber wie ist das, wenn du zurückblickst auf die Serie?
Ja,
und auf die Dreharbeiten?
Ja, also heutzutage würde man so etwas nicht mehr produzieren können, weil es zu teuer ist. Mhm. Wir haben ja damals anfänglich auch auf 35 mm gedreht, das war Kinoformat. Es war eine Koproduktion RTL-ORF. RTL hatte damals sehr, sehr viel Geld, um das so hoch, qualitativ hochwertig zu drehen. Es ist ganz interessant. Also, es gibt Leute, die mich ewig auf Peppi Scheutl ansprechen. Mhm. Es gibt Leute, die mich auf Peter Berger ansprechen. Es gibt auch Leute, die mich als Lukas Moosburg aus den Cop-Stories ansprechen. Ja. Also, rückblickend kann man schon sagen. Also, ich war in drei Serien in doch einer Hauptrolle oder durchgehenden Rolle dabei und, rückblickend, das war von der Action schon ganz, ganz toll. Ich glaube, auf Wikipedia steht auch, dass die teuerste Fernsehminute bei uns gedreht wurde, dieser Hubschrauberabsturz, den wir gedreht haben. Diese eine Minute im Film hat im Jahr 97 1 Million D-Mark gekostet.
Was?
Also, wenn man das jetzt umrechnen würde, was das jetzt kosten würde, also man hatte einen zweiten Hubschrauber, der war havariert, den hat man gekauft, den hat man dann angemalt mit einem Bundesheer-Berge-Hubschrauber auf diesen Dachstein hinauf. Dann hat man den Europameister im Modell-Hubschrauberfliegen engagiert, der hat so einen kleinen Hubschrauber nachgebaut. Der hat nur für diesen Aufprall in den Schnee hat man das genommen. Dann hat man mit einer kleinen Sprengladung diesen Hubschrauber dann da vom Berg runter kullern lassen. Hat man in den Hubschrauber eine Kamera festgezurrt, dass man diese Bewegung von innen hat, wie dieser Hubschrauber darunter stürzt. Und ja, die MR-Film hat sich darüber getraut, das zu produzieren. Also deutsche Firmen haben sich das nicht getraut, was ich weiß.
Unglaublich.
Und es wurde auch, hat ja alles offiziell in Deutschland gespielt, aber jeder Filmmeter wurde in Österreich gedreht.
In St. Johann im Pongau war die Station.
Ja, oder? St. Johann im Pongau, auch in Bad Veslau, also rund um Wien, also da, wo man Wälder hat und im Radstädter und St. Johann im Pongau und Bischofshofen, diese Gegend und so, bis Schwarzach, St. Veit und so. Da haben wir jede Wiese abgefilmt.
Sehr, sehr spannend. Hattest du am Anfang eigentlich Flugangst oder?
Nein, gar nicht. Also nein, ich wollte alles, was immer, wenn man dann mal so in dieser Trage dann da hinaufgezogen wird, in den Hubschrauber, weil ich da erst ich will das gleich machen, bevor es wer anderer gemacht hat. Ich habe auch sehr viele Stunts selber gemacht, aber immer nur unter der Voraussetzung, dass man mich auch sieht. Also wenn man nur ganz klein im Bild ist, dann hat die Produktion nichts davon. Also dieses Kufensurfen, das aus dem Hubschrauber stehen und abseilen und mit dem Kopf über unterm Hubschrauber, das habe ich schon alles selber gemacht. Es hat auch ein paar Verletzungen gegeben, aber die Schulterluxation, aufgeschnittene Hand, einmal ein paar Prellungen. Die Verletzungen haben immer... sind nie mit dem Hubschrauber passiert, sondern immer mit anderen Sachen.
Und wie viele Minuten seid ihr da geflogen, so würdest du sagen? Also, oder wie viele Stunden? Weil wenn man bedenkt, dass eine Flugminute doch relativ teuer ist, also ihr seid das alles quasi mit dem echten Hubschrauber geflogen, ihr habt da nichts mit Modellen gedreht oder in einem Studio oder so, wie man es heute machen würde.
Jetzt reden wir schon ziemlich lange über Medicopter, aber gut. Naja, nein, das ist schon alles wirklich gefilmt worden und die Kamera wurde links vorne auf dem Hubschrauber montiert und der richtige Pilot kann ja links und rechts fliegen und der setzt dann den Helm auf und dann spielen wir eine Szene, also ich als Sanitäter spiele die Szene imaginär, dass jetzt der Schauspielerpilot neben mir sitzt, in Wirklichkeit sitzt der wirkliche Pilot hinten und hinten sitzt der Regisseur, der mir die Texte vom Piloten einsagt und dann wird alles umgebaut und dann wird's und so wird das.
Unglaublich, halt. Ja. Wahnsinn. Was für ein Aufwand.
Aber es ist oft so, dass man dann oft 2 Monate später, weil es vom Wetter nicht ging, hat man das 2 Monate später die Antworten gedreht, wo der vor 2 Monaten schon die seine Seite abgedreht wurde. Das war oft das Problem, weil er hat das oft im angedreht wurde es dann Ende März oder April, wo es noch sehr kalt war und ich konnte dann im Juli oder Mitte August das dann drehen und dann musste man aber trotzdem das Wintergewand dann haben. Also ja, so ist das halt.
Aber das ist ja ein logistischer Aufwand, das ist ja sondergleichen, oder? Also wie viele Leute waren da am Set immer oder was war da für Team?
30. Also vor allem ausschlaggebend die wirklich zu sagen hatten, was gedreht wird und was gedreht werden können waren immer die Piloten, beziehungsweise die vom Hubschrauber, die gesagt haben, vom Wetter her geht's, wir können jetzt aufsteigen. Und da gab es nie eine Diskussion, können wir es nicht doch noch schnell drehen. Mhm. Wenn die gesagt haben, nein, zu gefährlich, wurde nicht gedreht, wurde abgebrochen.
Wenn man so lange jetzt bei einer Serie dabei ist als eine Figur, wird man irgendwie selber ein bisschen zu der Figur? Oder
Nein, das ist eine mehr. Das ist so, also ich glaube, der Beruf besteht darin, dass man einsteigt und aussteigt. Also man geht auch nicht die ganze Zeit, wenn die Leute fragen, was das Schwierige am Beruf ist, auch beim Film jetzt nicht, aber auch beim Theater oder das Textlernen, ist ja, dass man oft emotionale Zustände erzeugen muss, die einen der persönlichen Situation sehr widersprechen. Und das ist natürlich beim Film, ist ja so, dass du oft Sachen durcheinander drehst und da musst du oft 3-4 Mal unterschiedliche emotionale Zustände oder erzeugen. Und ja, man ist ja nicht immer gut drauf. Man hat vielleicht gerade Schwierigkeiten zu Hause, Privatleben, jemand krank in der Familie. Also die Seele möchte dann eigentlich sehr still sein und dann muss man da draufdrucken. Das ist, war für mich persönlich immer das Unangenehmste. Ja.
Mhm. Was mich da interessiert, ist auch, ich habe immer so ein bisschen so Beispiele vor Augen, Harry Potter oder auch die Familie Putz. Wenn man als Schauspieler so eine Rolle wie du als Peter gespielt hat, die einfach wirklich ganz Österreich und Deutschland kennt, tut man sich dann schwer, dass man danach Rollen bekommt oder auch spielen will, die anders sind, die völlig kontrovers sind? Wie ist da...
Ja, das ist ganz klar, aber das ist natürlich Fluch und Segen, ja. Mhm. Wenn man in einer Serie ist, ist man finanziell sehr, sehr verwöhnt, ja. Dann verdient man sehr gut, da hat man ein regelmäßiges Einkommen, dann, wenn man geschickt ist, dann kann man das anlegen, dann kann man sich damit seine Bleibe schaffen und diese ganze Sache. Natürlich war ich neben den Dreharbeiten war ich ja auch noch Intendant im Haager Theatersommer, und habe dann andere Sachen gemacht, aber ich habe sehr bald und auch im Ausland, weil ich ja aus Belgien komme, hin und wieder in Belgien, Holland und Frankreich gedreht, wo ich dann ganz andere Rollen bekommen habe. Das ist ein gewisser Prozess. Da muss man damit rechnen, wenn so eine Serie vorbei ist, dass man dann halt einmal ein bisschen, ja, kurze Zeit Wüste ist. Aber ich habe ja dann auch andere Sachen gemacht, irgendwann mal ein Soloprogramm geschrieben oder halt selber geschrieben und also ich habe eigentlich das, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich habe in meinem Leben 6 Tatorte gemacht. Ich habe, Daumen mal Pi, sehr viele Drehtage, über 1500 oder 1600. Wahnsinn. Und das ist nicht nur Kaisermühlen, Medikopter und Cop-Stories natürlich. Mhm. Ja. Und auch die Figuren Kaisermühlen und Medikopter lief ja gleichzeitig. Mhm. Ja. Also der Pepe Scheutl ist eine ganz andere Figur als der Peter Berger. Und der Lukas Moosburger ist eine ganz andere Figur als der Peter Berger. Ja. Mhm.
Also das ist einfach, du versetzt dich da in der Situation rein. Und wie ist das so, diese Drucksituation? Beim Film muss ja, hast du vielleicht manchmal auch nur einen Take. Ist man da oft dann sehr kritisch und sagt man, das hätte ich jetzt besser machen sollen können? Oder?
Das gut, nein, man hat schon mehr, also man hat nicht endlos Zeit. Also wenn man nach 3 Takes es nicht drin ist, dann werden sie schon nervös, weil das ist ganz klar.
Und kostet
man,
ja auch.
Ja, kostet Geld, das ist ganz klar. Und es gibt ja auch diese sogenannte, wie viel Takes braucht ein Schauspieler? Ja, das wird zwar nicht offiziell gesagt, aber ich glaube schon, dass ich relativ immer schnell war. Ja, das... Was war jetzt die Frage, wie das muss dann schneiden?
Ob das recht für ein Druck ist, dass du liefern musst, immer?
Nein, dieser Druck ist ja auch, ein Druck kann ja auch beflügeln, ja, ein Druck. Ich hab's zum Beispiel ganz gern, wenn nach dem ersten oder zweiten Take dann der Regisseur plötzlich sagt, pass auf, wir machen jetzt ganz was anderes und mach das jetzt mal so. Es gibt Kollegen, habe ich auch erlebt, die das total irritiert, die das aus der Bahn wirft. Wenn ich mich dann plötzlich auf etwas anderes konzentrieren muss, ja, dann kann das auch eine Leichtigkeit und eine Lockerheit geben. Das Gute ist, wenn man mit Regisseur oder Regisseurin zusammenarbeitet und wir beide gleichzeitig spüren, es war es noch nicht oder es war jetzt gut. Schlimm ist, wenn man da nicht einer Meinung ist.
Mhm, verstehe.
Kann auch vorkommen, ja, wenn man das spürt, nein, das war noch nicht so gut und er sagt, ja, war super und du denkst, ja.
Ja. Und gibt's da gewisse Rituale, wie du dich vorbereitest, damit du an so einem Drehtag, wo es vielleicht auch stressig ist, so in die Rolle hineinwächst? Gibt's da irgendwie was im Backstage-Bereich, wo das du machst? Oder
ja, also,
wie wirst du zu der Rolle, sagen wir so?
Ich glaube nicht, dass man wirklich zu einer Rolle wird, weil man darf ja nicht, man muss ja trotzdem, ist ja ein sehr technischer Beruf. Ich muss ja wissen, wo ist das Licht, ich muss wissen, wo meine Positionen sind, da gibt's ja Markierungen am Boden, wo ich genau hingehe, ich muss genau wissen, wenn ich zu viel nach links kippe, kann ich das Licht vom Kollegen wegnehmen oder falle ich selber aus dem Licht und so. Ja, es ist ja ein sehr, sehr technischer Beruf. Also, dass man da so voll, ganz und gar links und rechts alles vergisst, ist ja meiner Meinung nach ein Fehler. Ich möchte es so sagen, natürlich muss ich die Emotion spüren, aber noch viel mehr muss es der Zuschauer spüren. Das heißt, es gibt ja dieses alte Gesetz, nicht der oben muss lachen, sondern die unten müssen lachen. Nicht die oben muss weinen, sondern die unten müssen weinen. Das heißt, wenn man emotional jetzt schon zu viel und alles zu deutlich zeigt, zerstört man das Fantasiepotenzial des Zuschauers. Und dieser Prozentsatz, was in der Fantasie des Zuschauers stattfindet, ist immer viel, viel stärker, als wenn ich 100% jetzt alles zeige. Also es muss immer so ein bisschen ein Geheimnis sein. Immer so, ist es jetzt wirklich so oder könnte es vielleicht doch anders ausgehen? Dann bleibt der Zuschauer dran. Wenn er es schon zu schnell erkennt, greift er nach der inneren Fast-Vorwein-Taste und sagt, komm, hab schon verstanden, bitte weiter.
Sehr spannend.
Und wenn dann Schauspieler sagen, ja, ich habe es wahnsinnig gespürt, sagt der Regisseur, ja, du, aber ich nicht. Mhm. Und dann hat er recht, der Regisseur.
Sehr interessant. Also, ist ja ganz, dass der Schauspieler eher was Technisches ist. Also, das überrascht mich jetzt richtig.
Ja. Ja, natürlich, aber der Hackl hat auch mal gesagt, man muss ja manchmal dagegen spielen. Wenn man einen Sandler so spielen würde, wie man ihn vielleicht manchmal, es gibt eine wirkliche Realität und es gibt eine Film- und Bühnenrealität. Wenn man einen Sandler oder einen betrunkenen Menschen so spielen würde, wie man ihn wahrscheinlich irgendwo auf der Straße torkeln sähe, dann würde man das in der Filmrealität sagen, das ist übertrieben. Wenn man aber merkt, der kämpft gegen seine Betrunkenheit an und er will es nicht wirklich zeigen. Ich möchte es so sagen, der Hengst, wehe, wenn er losgelassen, ist immer interessanter, als wenn er wirklich losgelassen ist.
Wahnsinn. Es ist eigentlich total ein anderes Bild, als was man als Zuschauer so im Kopf hat oder wie man sich das vorstellt.
Ja, es ist, man muss ja, also ich spiele auch gern manchmal dagegen. Wenn der Zuschauer sofort sich auskennt, so klar, ich habe jetzt unlängst einen Tatort gespielt, also letztes Jahr einen Tatort gedreht, der war vor ein paar Wochen im Fernsehen und da war eine Szene drin, wo ich verstehe, dass sie die rausnehmen mussten, weil diese Figur, die ich gespielt habe, eigentlich ein ziemlicher Loser und keine coole Sau ist und sehr ängstlich eigentlich und eigentlich verunsichert und eigentlich ein armer Trottel. Und da war eine Szene mit dem Krasnitzer, die eigentlich sehr schön war, aber weil der keine coole Socke ist, hätte man wahrscheinlich zu früh geahnt, na, der wird sein, der Täter.
Mhm. Ja.
Und deshalb muss man die Szene rausnehmen. Sie war auch nicht dramaturgisch nicht wirklich zwingend notwendig, aber man hätte zu früh gemerkt, und ich kann ja die Figur nicht verraten. Ich kann ja nicht, dass jemand, der als Einsiedler lebt, ein Gärtner, der dann plötzlich ganz cool ist. Ne? Das funktioniert dann nicht.
Sehr spannend. Gibt's eine Serie, die du gerne schaust, wo du sagst, das ist einfach großartig gemacht, vielleicht auch international?
Das wundert mich, weil du hast das für einen Schauspieler einen unglaublich kleinen Fernseher irgendwo relativ eher im Eck vom Wohnzimmer. Es ist nicht sehr präsent.
Oder schaust du gar nicht so?
Ich schaue jetzt viel Fußball, ja.
Okay.
Als Belgier schaut mir jetzt Fußball.
Ja, sehr gut.
Schauen wir mal, wie es weitergeht und so. Ja, nein, ich schaue auch die Österreicher natürlich. Ich freue mich sehr, dass sie da jetzt ins Achtelfinale gekommen sind. Ja, nein, ich schaue schon, aber ich schaue vor allem, mich fasziniert immer das Drehbuch. Ja.
Mhm.
Also ich schaue natürlich auch immer ganz anders und achte auf ganz andere Sachen und dann manchmal... Wenn es mich nicht wirklich fasziniert, muss ich dann meine Freundin fragen, wieso ist das jetzt und wieso? Und wenn die Geschichte nicht gut ist, interessiert es mich nicht so.
Lernst du da auch quasi immer wieder beim Fernsehsehen was, auch bei den anderen Schauspielern, schaut man sich da was ab?
Eher wie etwas geschrieben ist, wie die Regie etwas aufgelöst hat. Natürlich, es gibt Schauspieler, die man... Wie ist das mit Krimis? Krimis gibt es ja wie Sand am Meer.
Mhm.
Und Fälle gibt es auch wie Sand am Meer. Warum bleiben Leute dran? Weil sie jemanden, einer Kommissarin oder einem Kommissar, gerne zuschauen, wie er es macht.
Mhm. Columbo zum Beispiel.
Oder wenn Leute gerne den Bullen von Tölz sehen und wenn er streitet mit seiner Mutter oder was auch immer, oder die Adele Neuhauser. Man schaut denen gerne zu.
Mhm.
Oder man schaut ihnen nicht gerne zu. Das obliegt dem Publikum, das zu entscheiden. Was drehe ich auf? Und da ist es ganz, ganz individuell, dass die Leute sagen, ja, den mag ich oder den mag ich nicht. Ist ja nicht bewertbar. Ist ja nicht wie beim Sport. Mhm. Ja, wie im Skifahren ist er Hundertstel langsamer. Ja, keine Diskussion.
Bekommst du dann so ein Feedback auch von einer größeren Masse, also dass man sagt, sie mögen dich oder sie mögen dich nicht. Wie siehst du da dein Feedback aus der österreichischen Gesellschaft?
Nein, mittlerweile ist es ja früher, wie ich noch angefangen habe, das war damals knapp nach dem Krieg. Da haben wir noch von Essensmarken gelebt und so. Und haben wir das Klopapier gestohlen. Nein, sowas nicht. Aber da hat Fernsehen ja noch einen ganz, ganz anderen Stellenwert gehabt. Jetzt in der Corona-Krise auch wieder. Aber da war es ja so, dass die Leute ganz bewusst einen gesehen haben. Jetzt sagen die Leute oft, ah, ich hab die wo gesehen, aber weiß nicht, was war, weil es natürlich ein ganz andere Sehgewohnheiten ins Land gezogen sind. Aber beim letzten Tatort habe ich von einigen Kollegen, von denen ich lange nichts gehört habe, ein positives Feedback bekommen und haben mir gratuliert zu dieser Wandelbarkeit. Und ich denke mir, ja, wenn es einem nicht gefällt, dann schweigen die Leute. Ja? Also das ist das Feedback, was man dann schon bekommt und worauf ich Wert lege, wenn ich von gewissen Kollegen, die ich schätze, dann diese Reaktionen bekomme.
Mhm. Wie ist es mit so kreativen anderen Menschen zusammenzuarbeiten?
Das Schönste.
Schauspieler oder auch Regisseure, du hast ja schon gesagt, ist das oft der Kampf?
Nein, das ist das Schönste. Das Schöne daran ist, früher, wie ich junger Schauspieler war, wollte ich immer spielen und auf der Bühne stehen. Und jetzt finde ich den Probenprozess viel interessanter als das Spielen. Weil der Probenprozess, da passiert Kreativität, da wird was entwickelt, probiert man aus. Dann, wenn es einmal irgendwie steht, dann liefert man ab. Da muss man ja präzise sein, dass oder auch eine Rolle ändert sich ja nicht so sehr. Das Schöne an Cop-Stories ist ja, dass diese Figuren ja eine Entwicklung durchmachen. Die haben ja das eine horizontale Erzählstruktur. Bei anderen Serien, die bleiben die Figuren gleich und die Episodenfiguren machen vielleicht eine Entwicklung durch. Natürlich über die Jahre, man wird älter und so. Die Autoren lassen sich dann schon was einfallen und so. Aber schau, wenn man nicht eine Rolle spielt wie Derek, ja, der ändert sich nicht. Ja? Mhm. Wenn der sich ändern würde, wäre das Publikum irritiert. Das ist natürlich für einen Schauspieler langweilig.
Gab es so Situationen, wo du ein Drehbuch gelesen hast, wo du dachtest, das passt ja überhaupt nicht eigentlich zu der Rolle?
Das passiert sehr oft.
Sehr oft, ja.
Weil das habe ich vom Klaus Wennemann gelernt, da habe ich für 93er gedreht in Deutschland mit ihm. Der hat in dem Film Das Boot mitgespielt, ein toller Schauspieler. Und der hat gesagt, man muss Anwalt seiner Rolle sein, weil manchmal denken sich Autoren etwas aus und dann denkst du, ja, aber entschuldige, das geht eigentlich nicht konform mit dem, mit was meine Figur vor 2-3 Folgen gemacht hat. Mhm. Und da muss man eine Lösung finden, wie es dann vielleicht doch möglich ist, ja?
Und das kann man auch. Also das ist möglich, dass du Feedback gibst und sagst, dass...
Ja, aber natürlich nicht am Tag selber. Das muss man schon rechtzeitig machen, dass da noch die Möglichkeit ist. Die Besprechungen finden ja immer in den Wochen davor statt, dass am Set selber, wo der Zeitdruck groß ist, keine Diskussionen entstehen können. Dann, und man ist auch als Schauspieler, man ist angestellt und daher ist man weisungsgebunden. Mhm. Man sagt, und man muss sagen, auch wenn man mit einer Sache nicht einverstanden ist, die Regisseurin oder der Regisseur, auch wenn ich nicht einverstanden bin, hatte ich eine wunderbare Geschichte mit der von mir hochverehrten Barbara Eder. Die wollte, dass in meinem Spind irgendwas gehangen ist und ich fand das irgendwie, mir hat das gar nicht gefallen. Aber drehen wir diesen Scheiß, habe ich gesagt. Aber du bist die Regisseurin, deshalb machen wir das. Und du willst das, dann werde ich das auch so machen. Und ja, wir haben uns blendend verstanden. Ich muss ihre Kreativität zulassen, wenn sie die Regisseurin ist.
Mhm. Sicher oft auch ein Thema. Also ich kann mir vorstellen, dass beim Ende von Game of Thrones zum Beispiel auch die Schauspieler nicht unbedingt vielleicht alle zu 100% zufrieden waren.
Ich habe es nie gesehen. Ich habe Game of Thrones nie gesehen. Okay. Ja, das ist an mir vorbeigegangen. Aber weil du mich vorhin gefragt hast, zum Beispiel Morning Show.
Ja.
Morning Show, ist schon ein paar Jahre her, ist genial geschrieben. Ja, das ist sensationell. Also das ist eine Serie, wo jede Figur so perfekt stimmt und das ist, da kann ich mich schon dran ergötzen, dass ich da voll hineinkippe, weil Figuren manchmal Wendungen schlagen, rüberkippen und trotzdem ist es plausibel.
Mhm. Gibt es eine Rolle, die du unbedingt gerne noch spielen möchtest?
Was ist da die Paraderolle, die Traumrolle, wo du sagst, die brauche?
Geht das?
Das geht schon.
Der Schirm macht sich bemerkbar. und so. Nein, das ist... Nein, ich mache mir darüber eigentlich gar keine Gedanken. Es ist natürlich, es sind eher Konstellationen mit Leuten. Ich habe letztes Jahr auch mit Robert Dornhelm gedreht und Werner Blatt und so. Dann wird auf Englisch gedreht. Das sind so Konstellationen, wo man sich einfach gut gebettet fühlt und wo man einfach das Gefühl hat, man hat es vom ganzen Team her mit sehr, sehr guten Leuten zu tun. Das sind die Goodies. Mhm. Ja.
Würdest du sagen, bist ja eher irgendwie so in meinem Empfinden eher ein bisschen der Good Cop. Eher so der Sunny Boy der auf der positiven Seite, oder?
Ich habe letztes Jahr 4 Leute umgebracht und inklusive mir 5.
Ja? Also spielst du schon auch gerne mal wirklich den Bösewicht.
Und die bösen Rollen sind viel interessanter. Der Böse hat etwas zu verstecken, der Gute hat nichts zu verstecken. Mhm. Also Schwiegersohn der Nation war ich lang genug. Und jetzt werde ich auch oft besetzt für so Rollen, wo man sich nicht genau auskennt oder
das ist, ja, weil du irgendwie so auch in meinem Empfinden auch vor der Kamera immer so eher ein bisschen der Good Cop bist irgendwie.
Also bei Cop Stories war ich das gar nicht. Gar nicht. Das hast du wahrscheinlich nicht so gesehen, also steht dir zu. Aber da war ich ja das Arschloch auf der Wache. Ja. Ich war ja wirklich der totale Unsympathler und die ganzen Kollegen mögen den gar nicht, weil er so, ja, das ist so ein wie soll ich sagen, so ein Einzelgänger auf der Wache und macht immer so seine eigenen Sachen und ist auch verdeckt schwul, zeigt es auch nicht. Natürlich wird das nicht zeigen, das wäre ja lächerlich. Mhm. Weil der muss natürlich in diesem System
Polizei.
Schützt er sich auch. Aber die Kollegen wissen es, aber trotzdem, er ist ziemlich auch ein Karrierist auch, ja. Und wäre auch bereit, über Leichen zu gehen. Und so viel interessantere Rolle.
Mhm. Ja. Und spielst du lieber Theater oder lieber Film?
Ja, bei Film fühle ich mich eigentlich mehr zu Hause. Aber Theater, ich habe auch viel Theater gespielt oder vor 2 Jahren habe ich inszeniert und Hauptrolle gespielt. Aber ich bin in der Theaterblase nicht so drinnen, muss ich dazu sagen. Ich bin mehr in der Fernsehen.
Oder hast du ja die Festspiele in Haag gegründet? Oder?
Ja, aber ich habe erst im 3. Jahr selber gespielt, die ersten 2 Jahre. Ich habe es 3 Jahre gemacht. Ich habe die ersten 2 Jahre nur geschaut für die Organisation und erst im 3. Jahr habe ich mit Andi Vitasek und Viktor Gernot haben wir zu dritt dieses Shakespeares sämtliche Werke leicht gekürzt gespielt. Ja.
Aber hast du dich da quasi dann, hast du auch gedacht, wenn ich Theater mache, dann mache ich es gleich selber? Oder weil ich eigentlich beim Film mehr zu Hause bin und wenn ich es dann mache, dann mache ich es lieber gleich selbst, damit ich sagen kann, wo es lang geht? Oder
ja, aber
was
das
war
ist,
da die Intention?
Nein, die haben mich gefragt, ob ich Intendant, die wollten das und okay. Ich bin Intendant geworden, indem sie mir eine Torte geschenkt haben. Da drauf stand unserem Intendanten alles Gute zum Geburtstag. Also da gab es keine politischen irgendwelche Sachen, sondern das war dieser Verein dort und dann haben wir das aufgebaut. So
macht man das.
So machen wir das.
Ja, so haben die mich da, aber es war eine ganz, ganz tolle Truppe dort und ganz, ganz tolle Leute, ich habe vor 2 Jahren in der Wachau in Weißenkirchen eine Rolle angeboten bekommen und da war das ein Stück, das eine Urführung war und dann habe ich so meine Gedanken gehabt zu dem Stück, weil das ja im Entstehen ist und so. Und der Markus Strahl, der Intendant, hatte selber viel zu tun und irgendwann mal, und da hatte ich noch gar nicht zugesagt, dass ich die Rolle wirklich spiele. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht auch die Regie übernehmen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn schon, dann mache ich alles. Ja, und dann mache ich das Ganze. Und ja, dann macht das schon Spaß.
Weil du angesprochen hast, dass du mit einer Torte zum Intendanten wurdest. Wie ist denn dieser Schauspieler, wie kann man sich das vorstellen, dass man da zu Jobs kommt oder auch vielleicht zu Jobs kommt, die man möchte? Gibt es da ein geheimes Netzwerk? Gibt es da eine Jobbörse für Schauspieler? Wie funktioniert denn das, dass du zu Rollen kommst, die dir gefallen? Oder kommen die alle auf dich zu?
Ja, das ist grundsätzlich sehr, sehr schwer. Diesen Beruf darf man nicht darauf reduzieren, dass das Telefon läutet. Wenn man darauf wartet, dass das Telefon läutet, kann es sehr kränkende Phasen geben.
Das glaube ich.
Ja, und darum habe ich auch im Gründen vom Haager Theatersommer oder damals, wie ich beim Bundesheer war, habe ich ein Drehbuch geschrieben, bin damit zum Paul Harrater gegangen, dann haben wir damit die Romy gewonnen. Also ich war immer auch jemand, der versucht hat, und am liebsten im Team, selber Züge in Gang zu setzen. Ja, und nicht nur zu warten oder zu erfahren, fährt irgendwo ein Zug, wer ist der Zugführer, wer Wer ist der Heizer? Ah nein, erste Klasse ist alles besetzt mit Deutschen. Okay, deutsche Koproduktion. Okay, ist in der zweiten Klasse noch was frei? Nein, vielleicht in der dritten Klasse. Also das ist ja...
Das wäre dann Kategorie Leiche.
Naja, nein. Ja, das ist Kategorie Leiche. Ja, aber wenn man... Und dann entstehen so Gespräche unter Kollegen und auch Kolleginnen auch. Ja, wieso mag der mich nicht? Glaubst du, mag der mich? Nein, ich glaube, der mag mich nicht. Das ist so, darüber darf man gar nicht nachdenken. Das ist nur kräfteraubend. Und bevor ich, auch jetzt in der Corona-Zeit, habe ich an einem Theaterstück geschrieben, ich lasse das jetzt mal ruhen, ich lasse das jetzt mal sacken, dann schaue ich mir das in ein, zwei Monaten nochmal an, werde ich schauen, ob mir das nochmal gefällt oder nicht. Aber selber kreativ tätig zu sein, ist ja das, was dann solche Phasen überbrückt. Und dann, wenn dann plötzlich das Telefon geht, dann, jetzt kommt eine Anfrage. Ah, gut, ja. Mhm. Aber ich mache ja auch Seminare und Moderationen und ich habe schon mehrere Standbeine auch, wo man dann, wenn mal weniger gedreht wird, wo man das überbrücken kann.
Das wäre auch ein Tipp von dir für andere Schauspieler, wenn jemand Schauspieler werden möchte.
Ja, und das Geld nicht für Blödsinn auszugeben. Ja, ich gehe nicht ins Casino, ich habe keine Oldtimer, die ich pflegen muss. Ich habe nichts gegen Oldtimer, sind sehr schön, aber also ja, dass man einfach diese... Darum war auch diese Corona-Phase für mich jetzt nicht so schlimm, weil solche Phasen, wo mal weniger los ist, gibt es immer. Und ich habe schon auch, natürlich habe auch schon genügend Jahre, wo ich das mache, auch meine Reserven aufgebaut und meine monatlichen Einkünfte, wo ich froh bin, dass ich das so aufgebaut habe.
Vielleicht ganz zurück mal zu den Anfängen. Wie beginnt man eine Schauspielkarriere?
Wie entscheidet man sich dazu, Schauspieler zu werden?
Ich war eigentlich der Klassenkasper in Belgien, ja. Also ich war, man muss dazu sagen, Kunst und Kultur war in unserer Familie nicht fremd. Also meine Tante war Opernsängerin, von mir sehr geliebte Tante, die vor knapp 2 Jahren gestorben ist. Meine Mutter hatte in Belgien eine eigene Fernsehshow.
Und Sängerin, glaube ich, auch.
Sängerin auch, ja. Und das war damals in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, 10 Jahre lang einmal monatlich Sonntagabend Hauptabendprogramm. Das hat in Belgien jeder gesehen. Ja, das war. Und mein Vater war die Freda Meissner Blau von Belgien, war der grüne Klubobmann der flämischen Grünen im Parlament. Mhm. Ich war in Belgien so ein bisschen das Kind
der
von Dagmar Koller und Helmut Sieg. Das heißt, meine Eltern waren sehr prominent und wir waren halt ja prominenten Kinder. Und das heißt, wir sind damit aufgewachsen, dass halt Presse und Medien halt oft bei uns ein- und ausgegangen sind. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann so die ersten Sachen in Österreich gemacht habe, dann waren halt diese, nicht sehr viel, aber diese Schundplattel, die es in Belgien auch gibt, hat man halt da drüber geschrieben oder so. War mal Titelseite, weil ich einen Film gedreht habe, einen schrecklichen Film mit Elke Sommer in Sri Lanka, mit Heather Thomas und dann Sohn von spielt mit Elke Sommer oder mit Heather Thomas. Das war die von Ein Colt für alle Fälle und dieses Pin-Up Girl und schmoren Film. Aber es war ganz lustig.
Wie alt warst du da?
No, da war ich schon, gerade an der Josefstadt, da war ich 24 oder sowas, ja. Ja, also nachdem ich endlich die Matura geschafft hatte in Belgien, ich muss dazu sagen, ich war schon in einem Jesuiten-College und mit Uniform, es war schon sehr, sehr streng und so, da sind öfter mal welche sitzen geblieben. Dann bin ich dann nach Innsbruck zu meiner Tante, war dort an einer kleinen Schauspielschule, bin dann sehr schnell dort am Landestheater hineingerutscht und der damalige Besetzungschef vom ORF, wie der ORF noch selber produziert hat, hat mich entdeckt und dann wurde ich empfohlen und dann war einer aus der Josefstadt, der gesagt, den Belgier aus Tirol, der möchte unbedingt kommen. Ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Und aber ja, der hatte einen Nahen in mir gefressen und so kam ich an der Josefstadt und habe ich gewusst, wenn ich mal an der Josefstadt bin, dann ist man schon am Radar.
Ja.
Aber er hat mir gezeigt eine Liste von 22, 24 jungen Burschen, die man ihm empfohlen hatte und er hat mit mir gearbeitet und nein, mich wollte er haben.
Den Belgier aus Tirol.
Der Belgier aus Tirol,
aber ist es nicht oft so, wenn man beim Theater beginnt, dass oder dann der Sprung zum Film, beziehungsweise vom Film zurück zum Theater, dann irrsinnig schwierig ist?
Nein. Es ist eine andere Geschicklichkeit, aber von der Emotion oder Intensität ist es ja nicht viel anders. Du musst nur beim Film halt Also ich habe zum Beispiel auch mal in Mörbisch gespielt und ich habe das deshalb gemacht, weil ich oft mit einem Satz 10 Meter überspringen musste. Ja? Dass wenn ich das in den Kammerspielen gemacht hätte, stünde ich in der Damengarderobe oder beim Film.
Vielleicht auch nicht schlecht.
Nein, aber es ist ein ganz anderes Wort. Man muss alles ganz, ganz groß spielen und mit ganz großen Bewegungen und das ist ja... Ich habe damals, also ich war die Zweitbesetzung, der Klaus Eberhardinger war der Sigismund im Weißen Rössel. Und bei den Proben habe ich gesagt zum Klaus, du musst einmal ganz da hinaufgehen, bis auf die letzte Reihe, schau dir das mal von da oben an. Aber bevor du gehst, habe ich gesagt, nimm dir ein Proviant mit.
Apropos Proviant, ein gutes Stichwort. Wir hören den Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Liefert frisches Gösserbier.
Das ist immer unser Moment, wo wir frisches Bier geliefert kriegen. Wir stoßen einmal an, gell? Cheers, Prost.
Servus.
Prost.
Servus.
Ja. Und das ist so der Moment, wo wir kurz über Jugendsünden, Rauschgeschichten, irgendetwas Lustiges sprechen, das dem Serge Falk einmal passiert ist. Egal was, vielleicht während Dreharbeiten oder hast du irgendeine Geschichte, wo du sagst, die war wirklich amüsant, vor allem für die anderen?
Nein, es gab ja, ich war ja in Antwerpen in einer reinen Burschenschule und da gab es ja dann das Äquivalent, die Dams, Christol und Reweis hieß das, das war die Mädchenschule, wo wir halt natürlich oft nach der Schule uns dann irgendwie getroffen haben.
Klingt gut.
Und irgendwann einmal bin ich in diese Schule hinein und habe irgendwo in eine Klasse hinein und habe dann gesagt, dass ich eine Kollekte organisiere für eine Mission in Zaire, in Kongo und dass ich da nächste Woche wieder komme und dass das bitte organisiert gehört und also lauter solche Blödheiten habe ich gemacht. Also
was hast du mit dem Geld gemacht?
Nein, nach 20 Minuten bin ich dann eh gegangen, weil sie dann gemerkt haben, das war Schmäh. Also, aber diese Lehrerin und die ganzen Mädchen, manche haben mich gekannt, die haben nur gekichert. Weil ich wusste, nein, ich habe schon... Ich bin immer als Erster aus dem Unterricht geflogen. Also das hieß dann, ich heiße ja mit richtigem Familiennamen Dirix, also Serge ist mein richtiger Vorname. Dirix Börte, der folgende kriegt Strafstudie. Also Dirix raus, der nächste kriegt eine richtige Strafe. Und da musste man zum Pater Präfekt gehen, der hieß The Biff, hieß der. Und der Klassenlehrer hat ja nie die Strafe ausgesprochen, sondern man musste dann dahin und da musste man dann erklären. Also in Dürnaut hieß der Präf, in Antwerpen der Piff, das ist jetzt zu kompliziert. Und der hat dann gesagt, 2 oder 4 Stunden länger bleiben und nur sinnlos Strafe schreiben oder was. Das hieß dann ein Retenue, ja, zurückbleiben. Oder man bekam keine Strafe, dann bekam man einen Admittatur aus dem Lateinischen admittere, Admittatur, er wird wieder zugelassen. Ja. Und da ich nie gesagt habe, ich weiß nicht, sondern immer gesagt habe, ja, ich weiß, und ich habe das und das gemacht. Und das hat dem Präf damals, Patre Dumont, dem hat das getaugt. Und ich habe sehr oft einen Admittator bekommen, keine Strafe. Bis es irgendwann mal so war, dass diese beiden Patres, mein Klassenlehrer und dann der für Zucht und Ordnung zuständig war, dieser Patre Präfekt, in diesem großen Büro gestritten haben. Der eine wollte, dass ich von der Schule fliege und der sagt, nein, der soll bleiben und so, ja. Nein, ich war schon...
Also eine, wie man in Österreich sagt, eine Grätzen ein bisschen.
Ja, aber schon bei den Kollegen natürlich beliebt, weil ich das halt aufgemischt habe.
Ja?
Ja, aber alles mögliche.
Eine liebe Grätzen.
Und du hast es geschafft, jede Woche irgendwie in dieser Mädchenschule zu sein?
Nein, das nicht. Aber natürlich... Ich war auch kein guter Schüler. Aber dazu muss ich sagen, um das abzuschließen, wenn mein Bruder oder ich mit schlechten Noten in Mathematik oder Latein oder Französisch nach Hause gekommen sind, dann hat unseren Vater das nicht gefreut. Wenn wir aber mit schlechten Betragensnoten nach Hause gekommen sind, wie Serge stört den Unterricht oder er stratzt zu viel oder er ist unbeherrscht, dann hat das unseren Vater immer diebisch gefreut. Weil er hat immer gesagt, ich will nicht, dass meine beiden Söhne brave Philatelisten werden.
Ja.
Und ich glaube, das ist ihm
gelungen.
Also du sammelst doch keine Briefmarken.
Nein, ich sammle keine Briefmarken. Nein.
Aber du sammelst Sprachen scheinbar. Du sprichst 4 Sprachen, Französisch,
Niederländisch, Englisch und Deutsch. Ja.
Ja.
Ich habe schon in jeder Sprache gedreht, ja.
Und du hast vorher gesagt, Französisch wurde synchronisiert. Hast du schon mal eine eigene Rolle von dir in eine andere Sprache synchronisiert?
Nein, das nicht. Weil, also Native ist Niederländisch und Deutsch. Und Französisch kann ich sehr gut und ich kann auch auf Französisch drehen. Aber ich glaube, dass außerdem ist es auch eine Kostenfrage. Ja? Wenn ich jetzt etwas hier gedreht habe, dann müssten die mich einfliegen. Und die haben ja dort Synchronsprecher. Und das ist ja, und das müsste man ja dann in einen Vertrag hineinschreiben. Aber das ist mir so wurscht, wer mich dann synchronisiert.
Okay. Welche der Sprachen gefällt dir selber besser? Gibt's da
ein Ranking? Ich liebe schon Französisch. Ich liebe auch Deutsch. Ich finde, Deutsch ist so eine klare und blumige Sprache. Allein schon, wenn man sagt, ich vertrete einen Standpunkt oder ich sage etwas beiläufig. Ja, wenn man stehen bleibt, klingt das ganz anders, als wenn man dabei geht. Mhm. Also die deutsche Sprache sagt das oder er führte das Wort. Die deutsche Sprache sagt das schon alles. Ja. Oder das Wort verwahrlosen ist das Gegenteil von wahrnehmen. Losen. Und, also es ist eigentlich, wenn man sich mit der deutschen Sprache auseinandersetzt, was ich ja mache durch meine Rhetorikseminare, finde ich das ganz faszinierend.
Ja, Sprache schafft ja auch Realität. Also das ist ja auch ein Label, dem du deine Ereignisse zuschreibst, ist ja die Sprache. Ne?
Ich habe nichts gegen Dialekt. Ich finde, man muss beides können, weil die Sprache kann auch ausgrenzen. Wenn Leute ganz, ganz fest an ihrem Dialekt festhalten, so nach dem Motto, und die anderen verstehen uns jetzt nicht, ja, dann finde ich das sehr provinziell.
Ich habe gestern mit einem Vorarlberger telefoniert, da musste ich mich wieder so konzentrieren, dass ich nur die Hälfte verstehe von dem, was er sagt.
Ja, und da habe ich nichts gegen Vorarlbergerisch, oder, aber wenn ich eine Bringschuld habe meinem Gegenüber, dass die mich gut verstehen, muss ich mich sprachlich so anpassen, dass der entspannt zuhören kann. Und ich finde das auch ganz provinziell, wenn dann auf den Berghütten dann so bewusst im Dialekt geschrieben wird, ja. So nach dem Motto, dass wenn jeder deutsche Tourist kommt, dass er dann sagt, was ist jetzt wirklich gemeint, ja.
Ja, wie war das bei euch zu Hause im Elternhaus? Habt ihr dann gemixt, diese Sprachen, oder?
Gute Frage, danke dafür. Mein Vater, also unser Vater, war so gescheit, dass er gesagt hat, weil meine Mutter Österreicherin ist und wir in Belgien aufgewachsen sind, hat gesagt, zu Hause wird Deutsch gesprochen. Mhm. Und er hat wirklich sehr, sehr gut Deutsch gesprochen, obwohl es für ihn eine gelernte Sprache war. Aber dadurch wurde bewusst Deutsch gesprochen, damit wir von Geburt an oder von klein auf sozusagen zweisprachig aufgewachsen sind. In der Schule haben wir ja nur Niederländisch gesprochen, aber in Antwerpen ist ja auch sind ja eine sehr große französische Community und die haben dann Französisch und Niederländisch gemischt. Ja, und die haben dann so Sachen gesagt, tu m'apporte quelques snoopkes van Snoopinkeltje, tu as déjà fait ton devoir van Gottesdienst und so. Die mischen dann alles.
Aber ist klar, ja.
Habe ich natürlich verstanden. Was
genau, ich kann es dir dann nachher übersetzen. Also für die paar Belger, die zuhören, die verstehen das.
Ja.
Das ist auch ganz lustig bei der belgischen Nationalmannschaft. Ich verfolge das ein bisschen, wie die wirklich in diesen zwei Sprachen wechseln. Ja, also dieser Lukaku antwortet manchmal auf Französisch, dann manchmal auf Flämisch beziehungsweise Niederländisch. Unglaublich. Dann weiß man noch nie, ist das ja, oder Thibaut Courtois oder Vincent Kompany. Das ist unglaublich.
Du hast ja auch die Doppelstaatsbürgerschaft.
Ja.
Was würdest du sagen, ist das Schönere in Belgien oder die Vorzüge von Belgien?
Der Vorzug ist in Belgien, wenn die Leute sagen, wir rufen uns morgen zusammen, die tun das.
Ja. Gut, es gibt auch Österreicher, die das tun.
Die Müfer,
ja. Oder wir treffen uns nächste Woche, meldest du dich? Ja, das machen die dann auch.
Okay, das ist bei uns oft so ein Floskel.
Bei uns ist es...
Ja, wir sehen uns.
Wir sehen uns das nächste Mal in zwei Jahren.
Nicht einmal eine Absichtserklärung.
Gehen wir mal auf ein Bier, gell?
Genau, gehen wir mal auf einen Kaffee.
Ja, genau. Das ist schon ein großer Unterschied.
Und wieso bist du dann nach Österreich gekommen? Was war da der Beweggrund dazu?
Der Beweggrund ist sehr, sehr frühkindlich determiniert dadurch, dass ich, wie ich auf die Welt gekommen bin, ich war eine Frühgeburt, meine Mutter war schwer krank, hatte Hepatitis. Und ich durfte damals nicht als kleines Zutschkerl zu meiner Mutter. Und dann war ich im Brutkasten, jetzt kommen alle Neurosen an die Oberfläche, und kam dann zu meiner Tante und Großmutter nach Wien als kleines Baby.
Okay.
Und dieser kleine Serge hat dann geglaubt, dass die Tante seine Mutter ist, weil er diese Bindung hat. Und erst ein Jahr später kam ich dann zu zwei wildfremden Menschen. Das fand der Kleine nicht so nett, die seine Eltern waren. Und eigentlich war mein ganzes Leben darauf aufgebaut, zurück nach Österreich. Wie unglaublich prägend dieses erste Lebensjahr ist. Wahnsinn, und wie ich dann wieder nach Wien reingefahren bin, nachdem ich zuerst in Innsbruck war, hatte ich über den ganzen Körper Gänsehaut. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich komme nach Hause. Und das Interessante ist, mein Bruder war damals schon ein Jahr alt und der kam, weil meine Mutter eben krank war, zu einer sogenannten holländischen Tante. Das war eine Holländerin. Der lebt jetzt in Amsterdam, ich lebe in Österreich.
Cool.
Und aber hast du diese Beziehung zu deinen Eltern dann so aufbauen können, wie es...
Ja, mit meinem Vater, das war natürlich nicht friktionsfrei, weil er war Vatersöhne. Aber natürlich, mit meiner Mutter habe ich jetzt ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Aber sie hat natürlich schon sehr darunter gelitten, dass sie natürlich auch nicht durfte. Ja? Mhm. Und das muss man verstehen. Und das sind halt... Und damals in den 60er Jahren hat man noch nicht so drüber nachgedacht. Da hat man gesagt, na, Hauptsache das Kind ist gefüttert.
Ja. Mhm.
Und alles andere kommt später. Jetzt weiß man das natürlich anders, aber... Mhm. Ja. Und meine Tante, also die haben das ja gemerkt, ja, wenn diese Übergangsphase, wenn ich bei meiner Tante war, war ich ganz ruhig, wenn ich bei meiner Mutter und meinem Vater war, habe ich geschrien. Aber das ist halt mit einem einjährigen Kind.
Eine Frage, die noch, viele interessiert im Bezug auf Schauspielern. Du hast eine Freundin, wie ist es, wenn man jetzt dann in einer Rolle mit jemand anderen küssen muss als Schauspieler? Ist das zu Hause in einer Diskussion?
Nein, das verbiete ich mir.
Okay.
Nein, weil das ist Job. Man muss immer wissen, da stehen ja 20 Leute rum. Ja.
Ja.
Das ist ganz unangenehm. Ja. Also man kann natürlich schon sagen, wenn eine Frau dann mehr Haut zeigen muss oder vielleicht der Mann auch nackert rausrennt oder den Popsch zeigt, also dann sagt man schon, dass nur die wichtigen Leute dann da sind. Ja, weil es ist halt natürlich schon, jeder hat ein ganz natürliches Schamgefühl und das Team ist da total professionell und da werden die Schauspieler sehr geschützt. Ich habe auch mal in Belgien gedreht für eine französische Produktion, da war überhaupt keine Nacktszene, aber hinter der Kamera waren wahnsinnig viele Leute aufgestellt, die haben geglaubt, sie können da zuschauen, wie bei einer Theateraufführung. Ja, das stört. Und dann habe ich gesagt, bitte all diese Leute weg. Und dann haben sie dann all die Leute weg. Die sollen sich das nachher im Fernsehen anschauen, aber nicht jetzt. Das ist ein Arbeitsprozess, ein intimer Prozess.
Hast du dich schon mal verliebt dann in eine Schauspielpartnerin? So
das Gegenteil.
Angelina Jolie und Brad Pitt?
Nein, komischerweise, ich verliebe mich nicht in Schauspielerinnen, mit denen ich arbeiten muss.
Das Gegenteil heißt?
Naja, das ist für mich Arbeit. Da fehlt das gewisse Fluidum von Privatsphäre. Also für mich gilt das nicht, für viele Kollegen und Kolleginnen schon. Ich würde mich vielleicht verlieben in dieselbe Person, wenn ich sie privat treffe, aber sobald ich mit jemandem am Set bin, also ich habe auch grundsätzlich immer Zivilistinnen als Freundinnen.
Zivilistinnen.
Der Kopf.
Ja, ich habe ein einziges Mal, war ich mit einer Schauspielerin zusammen, da war sie anfangs der Motor dazu. Aber nein, also es ist ganz komisch. Also es ist nicht bewusst, sondern es ist passiert so. Es ist nicht eine rationale Überlegung, dass ich sage, nein, das ist, wo halt Cupido hinschießt. Ja.
Hast du jetzt noch Lampenfieber manchmal oder ist das, oder wann hast du das abgelegt komplett? Gibt es das, dass man das ablegt?
Nein, ich habe eine gesunde Anspannung. Lampenfieber, ich weiß, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich mit meinem Soloprogramm, ich spiele jetzt Ende August nochmal mein Soloprogramm in Weißenkirchen am 27., also dann muss ich mich jetzt darauf vorbereiten, weil es sehr lange gelegen ist durch Corona, habe ich eine gesunde Anspannung. Ich weiß aus Erfahrung, sobald ich mal da draußen bin, dass das mein Zuhause ist, dass ich mich auskenne, dass sich das beruhigt. Aber eine Nervosität oder eine Anspannung ist ja gut, wenn man weiß, ja, ich habe diese Anspannung, weil es mir wichtig ist.
Ja.
Es ist mir nicht wurscht. Mhm. Ich kann mich gut erinnern, vor vielen Jahren in den Kammerspielen, kurz vor meinem Auftritt bei einer Premiere. Natürlich war ich nervös, natürlich war ich angespannt vor dem Auftritt bei der Premiere. Und neben mir saß ein Bühnenarbeiter, der war nicht nervös. Und dann habe ich mir gedacht, will ich jetzt tauschen? Nein, ich will nicht tauschen. Mhm. Ich will das machen. Ich will nicht da sitzen. Ich will diese Aufregung haben.
Mhm. Das ist ja auch, ja, man wird ja auch ein bisschen süchtig nach dem Nervenkitzel, gell? Also das ist bei uns zumindest oft so gewesen, auch ja? vor der Bühne. Wir haben das gebraucht, auch diese leichte Anspannung, die da ist.
Ja.
Das macht auch
Nein,
das glücklich.
Ist natürlich auch, wenn ich auftrete mit meinen Musikern, man umarmt sich noch einmal oder sagt sich toi, toi, toi und schlägt noch mal ein und sagt, Gott, jetzt gehen wir. Das ist wie eine Fußballmannschaft, die halt sich vorher auch noch einklatscht, dass man energetisch, weil du mich gefragt hast vorhin, wie ich mich vorbereite manchmal, ich schaue, dass ich im richtigen Atem, in der richtigen Temperatur der Figur bin. Ja, das heißt, ich mache natürlich manchmal, wenn der aufgeregt ist, mache ich einfach meine 10 oder 15 Kniebeugen, dass ich automatisch in diesem Atem bin. Ja. Der Schenk zum Beispiel, der weiß ich bei den Salzburger Festspielen, wie ich mal mitspielen durfte, der ist sich eingegangen, ja. In die Rolle, dass er körperlich sozusagen, da hat der Bauer als Millionär gespielt und nachher ist er dann ganz alt und dann hat er sich, ist er körperlich sich eingegangen. Ja.
Und Schauspielen ist ja auch so ein kreativer Beruf. Machst du dann irgendwas, oder zum Teil, du hast gesagt, viel Handwerk auch, aber was machst du dann auch, wenn du Drehbücher schreibst etc., um kreativ zu werden? Wie kommst du runter? Was machst du zum Ausgleich?
Ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein Vielschreiber. Also ich bin nicht jemand, der, also ich schreibe dann, wenn mich etwas, wenn ich Lust habe zu schreiben. Ja? Mhm. Ich lief auch jetzt nicht, ich habe jetzt was eingereicht, schauen wir mal, ob das gefördert wird oder nicht und so. Muss man sehen, muss man auch schauen. Man weiß auch heutzutage, wenn zu viele Männer mitspielen, es ist so, ist die Chance, dass es gefördert wird, weniger. Es ist einfach so, muss man respektieren. Wie Ausgleich? Ja, ich kann sehr schnell wieder aussteigen aus dieser ganzen Geschichte, aber ich spiele zum Beispiel, ich kriege das Hirn wahnsinnig frei, wenn ich Fußball zuschaue oder wenn ich golfen gehe. Da konzentriere ich mich auf diese blöde weiße Kugel und vergesse alles andere. Aber ich trödel auch wahnsinnig gern.
Oh, da habt ihr was gemeinsam,
ich
Karl auch, und
Tom. Ich trödel wahnsinnig gern herum, hab da so Pflänzchen gesetzt und dann gieße ich die in der Früh und am Abend gieße ich sie noch einmal und hab so meinen eigenen Rhythmus. Und der Gerhard Polt hat vor vielen Jahren einmal etwas gesagt, das fand ich wunderbar, was seine Hobbys sind. Da hat er gesagt, ich wohne sehr gern. Und ich verstehe jetzt, was er meint. Ich wohne auch sehr gern.
Man, das bringt uns schon zum Abschluss von Frühstück mit Bier. Ja. Am Ende gibt es immer noch einen kurzen Wordrap, kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier Wordrap.
Das möchte ich jungen Schauspielern mitgeben.
Nicht warten, dass das Telefon läutet, sondern selber Initiative ergreifen.
Helikopter oder Auto?
E-Bike.
Oh, okay. Mhm.
Dahin würde ich jetzt gerne fliegen.
Nirgendwo hin. Nein, ich muss nirgends hinfliegen.
Du magst gern wohnen, ne?
Ja, ich muss nirgends hinfliegen. Ganz kurz nur, ich war letzten September das erste Mal in Venedig und ich habe lange Zeit immer gesagt, ich war noch nie in Venedig. Was, du warst noch nie in Venedig? Na, kann wunderbar sterben, wenn ich Venedig nie gesehen hätte.
So geht's mir auch.
Ja.
Ich war auch
Venedig
noch nie.
Ich hab's super gefunden. Vor allem, du warst letztes Jahr im September.
Ja,
da wird weniger los gewesen sein, oder?
Der Markusplatz war leer.
Eben, genau.
Aber es gibt keine Mast. Ich war schon so oft in Paris und erst beim, damals, weil meine Ehefrau unbedingt auf diesen Eiffelturm wollte, sind wir halt auf diesen Eiffelturm rauf. Aber ich hätte noch 10-mal nach Paris gehen können, ohne auf den Eiffelturm zu gehen.
So geht es mir auch. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich hoffe, meine Freundin
diese,
hört.
Diese Sachen, die man unbedingt gesehen haben muss, die meine ich.
Ja, verstehe ich.
Weil
gut.
Ich sehe es dann, ich habe es ja eh schon 100-mal gesehen in irgendwelchen Dokumentationen oder Fotos, dass ich dann die Seufzerbrücke jetzt auch noch sehe. Okay, gut.
Ja. Ja. Und abschließend, ein Frühstück mit Bier hätte ich gerne mal mit, tot oder lebendig, ganz egal.
Mit meiner verstorbenen Tante.
Mhm.
Ja, das ist ein herzensguter Mensch und ich habe zum Schluss noch, hat sie mir noch dieses E-Bike geschenkt und jedes Mal, wenn ich da an einer gewissen Stelle vorbeifahre, mache ich so 3 Kreuzerl über diesen Tachometer da und danke ihr, dass ich habe vieles andere auch von ihr bekommen, aber die trage ich schon sehr im Herzen und da weine ich immer noch eine Träne nach.
Schön.
Sehr schön.
Ja.
Serge Falk, vielen Dank für das Frühstück mit Bier und wir wünschen einen schönen Tag.
Hat mir großen Spaß gemacht, danke.
Danke.
Gute Fragen.
Danke.
Frühstück mit Bier.